Hallo, ich bin der Daniel.
Und ich bin der Cebu.
Und ihr hört den Creepy Crypt Podcast.
Und damit herzlich willkommen bei euch zu Hause in der Creepy Crypt Home Invasion Nummer 20.
Yay, wir haben endlich die Folge erreicht, die unser Alter widerspiegelt. Zumindest mental.
Noch ein Jahr, dann dürfen wir trinken in den USA.
Wer möchte in den USA trinken? Wer
möchte hält es ohne Alkohol trinken? In den USA aus?
Ja, ich halte es im Allgemeinen ohne Alkohol aus.
Ja, und damit schön, dass ihr da seid.
Ja.
Guter Einstieg.
Vielleicht müsst ihr euch ja auch immer betrinken, um diesen Podcast zu ertragen. Stell dir mal vor, jemand so, oh nein, die neue Creepy Crypt Podcast-Folge ist draußen. Ich gebe mir erstmal 10, gibt es Feiglinge noch?
Ja, klar.
Okay, ich gebe mir erstmal 10 Feiglinge.
Das Ding ist ja auch, ich frage mich immer, ob es Leute gibt, die uns Hate hören, weil es gibt so einen Filmrezensionisten in Deutschland, ich werde seinen Namen jetzt nicht sagen, weil ich weiß, dass er ultra beliebt ist, aber ich hasse den und ich hasse seine Meinung zu Filmen und er hat immer die gegensätzliche Meinung zu mir und er ist so ein prätentiöser, arroganter Snob und ich gucke seinen Content aber, um ihn zu hassen, weil ich gucke den und bin richtig sauer auf ihn währenddessen, denke so, oh, du hast so eine schlechte Meinung. Glaubst du, es gibt auch Leute, die sich unseren Podcast ab und zu hören, oh, mal gucken, wie Daniel und Cebo den jetzt schon wieder
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Bestimmt. Wenn ihr Hater seid, ihr dürft es uns ruhig sagen, weil uns kann man bewerten. Da sollt ihr natürlich 5 Sterne geben, weil wir sind toll.
Aber ihr könnt hasst uns, aber gebt uns 5 Sterne bitte.
Ihr könnt da auch in die Kommentare schreiben und da könnt ihr ja mal reinschreiben, ob ihr uns hasst. Wenn es Leute gibt, die uns wirklich nicht mögen, sagt uns das doch mal. Ansonsten, wenn ihr das nicht so öffentlich machen wollt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an kontakt@creepycrypt.de. Wir haben auch eine Telegram-Gruppe, die heißt Creepy Crypt Podcast, ist verlinkt unter der Folge, da könnt ihr reinkommen und auch einfach reinschreiben, wenn ihr uns scheiße findet. Und wir haben Social-Media-Auftritte, da heißen wir Creepy Crypt Podcast, zum Beispiel am aktivsten auf Instagram. Da kann man die Beiträge auch einfach kommentieren, zum Beispiel den Beitrag zu der Folge jetzt könnt ihr schreiben, ihr habt keine Ahnung, Strangers ist die beste Trilogie, die jemals gemacht wurde, und dann teilt uns das mit, wenn ihr Hater seid. Aber natürlich auch, wenn ihr uns Liebe dalassen wollt, wir freuen uns über jeden Kommentar, den wir bekommen. Ihr seid so süß manchmal, wirklich ohne Scheiß. Manchmal habe ich einen richtig schlechten Tag und dann gehe ich auf Spotify und lese Kommentare und dann geht es mir schon wieder ein bisschen besser, weil manche Leute echt zuckersüß sind. Also macht das bitte weiter. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich jedes Mal lächle, wenn jemand was Nettes drunter schreibt.
Und ich glaube, deswegen haben wir nicht wirklich Hater oder zumindest noch nicht, weil wir wahrscheinlich auch noch einfach zu klein sind, weil ich habe vor kurzem bei so einer Pressekonferenz YouTuber, Instagramerin, Down the Insta-Hole getroffen. Und die kriegt ja manchmal echt fiese Kommentare unter ihr.
Ja. Oh mein Gott. Das Horrorzeit auf YouTube, by the way.
Okay. Ja, genau. Und ich kenne sie nur von Instagram.
Ja, sie macht auf TikTok, da ist sie relativ bekannt und auf YouTube
macht
sie so ein bisschen.
Ja, klar, auf TikTok wird es mir auch eingespielt, weil ich das benutze, aber auf YouTube nicht, weil ich jetzt nicht so, aber die habe ich vor kurzem getroffen. Ich finde die ja ganz, die ist ja ganz nett und sie ist auch sehr nett im Personal Life.
Ja, die könnte mal in die Creepy Crypt Hamburg kommen.
Ja. Das
komm vorbei!
Das nimmt sie sich immer vor, aber es ist so spät.
Ah, come on! Ich lade dich ein.
Verständlicherweise ist es vielleicht ein bisschen spät.
Du hättest letzte Woche Obsession gucken können. Der ist auf deiner Watchlist drauf gewesen.
Den hat sie doch sicherlich. Egal. Wie dem auch sei. Finde ich es manchmal krass, wie die Leute da so auf sie reagieren, weil wenn sie so Trailer Reaktionen macht oder so, dann sind die Leute immer so und ich so, okay, krass, ich bin eigentlich ganz froh, dass wir keine Hater haben.
Ding ist, wenn du als Frau in so einem männlich dominierten Feld wie Horrorfilme, ist einfach so voll viele Content Creator, auch Podcaster, die Horrorfilm Content machen, sind fast alles Männer, so. Und wenn du da als Frau dich etablieren willst, kriegst du immer die Meinung von irgendwelchen ekligen Incel-Dudes rein, die sagen, nein, du hast keine Ahnung, Horror, halt die Fresse, sag ich dann, ey.
Es ist aber, glaube ich, auch ein, also es ist tatsächlich auch mal, also was, wo ich es vor allen Dingen jetzt beobachtet habe, war, sie hat eine Trailer-Reaktion gemacht zu Passengers, dem neuen André Ovredal-Film, den wir bald auch noch besprechen werden. Und da hat sie sich halt erschreckt über eine Szene im Trailer. Und dann denke ich mir so, ja, aber das ist halt die Intention von dem Horrorfilm, dass du dich erschreckst. Und nur weil
du
zu
erschreckst
cool bist,
dich vor Horrorfilmen?
Nur weil du zu cool bist, dich bei Jumpscares irgendwie nicht erschreckst, heißt das ja nicht, dass andere Personen das nicht machen kann. Und ich finde es eigentlich, das finde ich nämlich so erfrischend, dass sie so so auf Horrorfilme noch reagieren kann, weil gerade wenn du so viel mit Horrorfilmen zu tun hast, wir ja auch, ist es ja manchmal schwierig, wirklich noch ne, so normal auf Horrorfilme zu reagieren, weil man halt irgendwie weiß, was kommt oder so und man braucht irgendwie so den ganz besonderen Film, über den wir auch bald sprechen, der einen dann irgendwie nochmal mitnimmt. Deswegen, ich finde das ja sehr erfrischend, aber ich dachte dann so, okay Leute, kommt mal runter. Sie hat sich einfach nur erschreckt in der Reaktion. So, was ist doch schön für den Film, dann wird der vielleicht auch gruselig. Mal sehen, ich bin gespannt auf Passengers. Egal, heute geht es um Home-Invasion-Filme, also Filme, die ihr zu Hause gucken könnt oder Sachen, die ihr zu Hause gucken könnt oder Sachen, die wir zwischendurch geguckt haben, kommt ja auch manchmal vor, wo du jetzt wahrscheinlich nicht so viel gemacht hast, obwohl wer weiß, vielleicht warst du ja öfter im Kino in London, du warst jetzt erstmal unterwegs. Aber,
in London läuft aktuell nur Der Teufel trägt Prada 2 und
wie überall.
Hockum, der läuft da auch.
Ach, sag das nicht, dann werden die Leute wieder neidisch.
Ja,
das
Entschuldigung,
ist, er lügt, der läuft da nicht.
Der läuft da gar nicht, habe ich mir eingebildet.
Du hast dich verlesen, das war Hokus Pokus, der da läuft.
Teil 3, ja, in der Ultrasneak.
Ja, ja, du wieder, du dummer Junge.
Ah, lesen.
Ja, ist einfach nicht deine Stärke, wissen wir ja. Naja. Ja, aber nee, hast du irgendwas anderes geguckt, was wir, außer das, was wir heute besprechen, oder?
Ich habe gar nichts geguckt, ich bin ehrlich, ich bin umgezogen, ich sitze inzwischen Kisten gerade und nehme das hier auf, ich habe heute Morgen noch mein Mikrofon gesucht aus den Umzugskisten, hab's auch gefunden. Ich musste ein Ersatzkabel nehmen, weil ich das Kabel nicht gefunden habe. Ich habe den Mikrofonständer nicht gefunden, deshalb muss ich es jetzt die ganze Zeit in der Hand halten. Also nee, bisher habe ich es noch nicht geschafft. Ich habe viele Filme gekauft jetzt in London, aber habe es noch nicht geschafft, sie zu gucken.
Nur weil es auf unserer Liste steht, du hast auch noch nicht die Serie geguckt, die wir jetzt
war ja, also komplett nicht.
Ja, aber die ersten beiden Folgen?
Ich habe angefangen, ja.
Ah ja, cool. Okay. Nee, ich wollte nur mal wissen. Also ich meine, wir machen es mal nicht so ganz gruselig. Wir reden über Widow's Bay, welche Serie, aber die kommt ja auch wöchentlich raus, deswegen kann man damit ja auch sich Zeit lassen, bis man sie
Gott sei Dank
tatsächlich bespricht. Aber das hat ja jemand in die Telegram-Gruppe geschrieben, glaube ich.
Ja.
Oder? Ja, genau.
Ja.
Und deswegen sind wir darauf aufmerksam geworden, weil uns hilft das tatsächlich manchmal, wenn ihr sowas schreibt wie, hey, habt ihr diesen, weil gerade so Sachen wie Netflix, Amazon Prime oder Apple rutscht mir gerne durch. Und wenn ihr da schreibt, hey, habt ihr eigentlich das auf Amazon oder Netflix oder so gesehen, dann kommen wir manchmal auch auf Sachen, die uns vielleicht durchgehen. Und Widow's Bay wäre wahrscheinlich, ich denke an mir vorbeigegangen, weil Apple TV, muss man ja sagen, Apple TV macht nie Werbung für die Sachen, die sie rausbringen. Apple TV ist nur für Leute, die iPhones kaufen, weil sie dann automatisch ein Umsonst-Abo kriegen. Und dann dachten sie, ah ja, müssen wir auch Content für produzieren. Weil die streamen ja auch, also die streamen ja tatsächlich nur eigenen Content oder du kaufst halt Filme bei Apple. Aber sonst streamt es ja nicht so wie bei Netflix, die Content streamen eigenen und fremden, sondern wirklich nur eigenen. Und Widow's Bay wäre bei mir total, wäre an mir vorbeigegangen vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich bin froh, dass die Person uns darauf aufmerksam gemacht hat, weil it's fun, finde ich, das, was ich jetzt gesehen habe bisher.
Ja, im Internet vergleichen die Leute das oft mit Parks and Recreation, wenn es im Twin Peaks-Universum spielen würde. Das fand ich irgendwie eine sehr interessante Beschreibung.
Ich verstehe. Ja, doch, okay, ich kann es verstehen. Ja, ja, klar. Wegen dem Bürgermeisteramt und die Mitarbeiter, die da sind. Das ist so ein bisschen Parks and Rec. Und alles, was mysteriös ist, wird halt mit Twin Peaks verglichen.
Also ich finde es auf jeden Fall, ich merke aktuell, ich habe voll Schwierigkeiten, in so eine Serie reinzukommen, weil ich einfach so geschädigt bin von Serien, die abgesetzt werden, dass ich jedes Mal mir denke, okay, nicht attached werden, vielleicht wird das Ding open-enden und dann und dann kommt nichts mehr und dann werde ich traurig. Es ist voll schwer, aber von dem, was wir bisher gesehen haben, finde ich es witziger als erwartet. Also ich habe nicht, also ich habe mir ja keine Trailer angeguckt, das heißt einfach nur, hey, guck dir hier mal diese Serie an, die würde gut zu eurem Podcast passen. Da dachte ich so, okay, wird wieder so ein Horror-Ding wie Something ja. Very Bad is Going to Happen, bla bla bla. Aber das war schon mehr Comedy, als ich erwartet habe. Und aber auch der Horror-Aspekt finde ich ganz gut ausgeglichen, sodass die eigentlich relativ viel Spaß in Anführungszeichen macht zu gucken. Die hat halt auf jeden Fall Jokes, die sehr, sehr gut landen. Das muss man der Serie lassen.
Also ich habe ja auch die ersten beiden Folgen gesehen, obwohl zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habe ich tatsächlich die ersten drei Folgen gesehen, aber nicht so wichtig. aber ich habe die ersten beiden Folgen geguckt, weil die ja zusammen rauskamen und danach habe ich den Trailer geguckt, weil ich dachte, okay, weil mich interessiert es immer danach, das finde ich ganz witzig, habe ich auch gleich noch eine Geschichte zu einem anderen Film, aber ich finde es immer ganz witzig. Und ich finde, der Trailer ist halt crazy, weil der tatsächlich so ein bisschen mehr auf den Comedy-Aspekt eingeht, weil da kommt ja auch diese Szene vor, wenn die eine Museums Kuratorin irgendwie sowas sagt wie, ja, und hier der Stolz unserer Stadt, Salem, die Hexenverbrennung, wir haben sie gekriegt und verbrannt. So, okay, crazy. Sie sind stolz, dass sie die Hexen bekommen haben. Aber klar, wenn man, es passt dann halt irgendwie in den Kontext der Serie, weil es ja so viele Mythen und eventuell echte oder nicht echte Gestalten gibt, die dort hausen. Und
ein bisschen Akte X-ig, ne?
Ja, genau. Das, als du gesagt hast, Twin Peaks, und ich gesagt habe, alles, was mysteriös ist, wird mit Twin Peaks verglichen, dachte ich nämlich auch, es ist aber ja eigentlich mehr wie Akte X, weil es auch so ein bisschen, ich meine, es gibt einen großen und gibt ein großes und ganzes Mysterium wahrscheinlich, oder es wird wahrscheinlich ein bisschen breiter sein, aber es ist schon ein bisschen auch, in der Folge geht es um dieses Mysterium, in der Folge geht es um dieses Mysterium. Ja, und ich fand auch witzig, dass die erste Folge ja so ein bisschen wie The Fog ist.
Ja.
Auch wenn er schreit, don't go out into the fog. Okay, ja. Ist wahrscheinlich aus dem John Carpenter-Film. Gehe ich von aus, aber wer weiß es.
Habe ich schon ewig nicht mehr gesehen.
Tja, vielleicht ja bald wieder.
Es wird
Summer
Zeit.
Of Carpenter.
Der Tischler-Sommer?
Es könnte sein, dass das passiert.
Der Tischler-Sommer.
Genau, der Tisch, das ist die deutsche Sache. Die deutsche,
ja, wir gucken dann nur Filme, in denen es um Tische geht.
Ja, zum Beispiel, I don't know. ja, keine Ahnung, nicht mal wo es, irgendwas mit Essen, The Invitation, da sitzen sie um den Esstisch rum und essen.
Bei Talk to Me schlägt der Junge seinen Kopf gegen den Esstisch.
Sehr gut, ja, 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 siehst du, wir kriegen es noch hin, wir kriegen noch eine Reihe mit Tischen hin.
Let's go.
Wo Tische sehr prominent vorkommen. Falls euch ein Film einfällt, wo Tische eine sehr wichtige Rolle spielen, dann schreibt uns das doch in die Kommentare. Würde uns sehr interessieren. Und ansonsten könnt ihr euch ja vielleicht Widow's Bay angucken. Wenn ihr ein iPhone kauft, kriegt ihr auch, glaube ich, ein paar Monate.
Dafür lohnt sich's doch.
Apple TV Plus umsonst. Ihr müsst es halt, ich glaube, bis 17. Juni oder so das Abo halten, weil die Serie kommt wöchentlich raus.
Aber dann könnt ihr in der Zeit auch noch Severance gucken. Das lohnt sich auch noch, wenn ihr bei Apple dann seid. Aber ja, ich würde es auf jeden Fall, wenn ihr da ein bisschen Bock drauf habt, auch mal ein bisschen lachen zu können in eurem Horror. Ich weiß, es gibt Leute, die mögen das gar nicht. Die wollen, dass es strikt getrennt ist. Aber das ist schon sehr Genre-Bendy-ish.
Ja, und macht auch Spaß. Ich bin mal gespannt, was sie in diesen 10 Episoden machen. Und wir werden sicherlich das ein oder andere Mal diesen Film erwähnen.
Die Serie.
Diese Serie. Über diese Serie.
Vielleicht taucht der Bigfoot noch auf.
Ja, könnte gut sein. Ja. aber ich habe, glaube ich, auch gar nicht so viel anderes Zeug geguckt. Ich habe noch, um das jetzt mal in die richtige Richtung zu bringen, der erste Film, den wir heute besprechen, ist The Mannequin. Und der ist von John Berardo. Und der hat noch einen anderen Film gemacht. Der heißt nämlich Initiation, beziehungsweise in Deutschland heißt er wohl Slate. Nee, ich weiß, dass er Slate heißt. Warum sage ich das so? Er ist Slate. Der ist von 2020. Und das ist so lustig, weil ich hatte mir The Mannequin angeguckt, dann habe ich da angeschrieben, habe gesagt, hey, hast du Zeit für ein Interview? Er so, ja, klar, kein Ding. Und dann habe ich gedacht, habe ich so recherchiert, ah, wer ist er eigentlich? Ah, er hat diesen Film gemacht. Und damals, als dieser Slate rauskam, habe ich so gedacht, ja, okay, gucke ich mir mal an, ist der was für die Creepy Crypt? Und habe mir halt den Trailer angeguckt. Ich gucke ja nicht die ganzen Filme, habe mir den Trailer angeguckt und dachte nur so, I don't know. und jetzt habe ich so gedacht, okay, jetzt interviewe ich den Typen, ach komm, guckst du den Film einfach, wenn du Zeit hast, irgendwie nochmal kurz rein und so. Und habe dann so geguckt und dachte nur so, oh mein Gott, wer hat diesen Trailer geschnitten? Das ist absolut nicht das, was in diesem Film passiert. Weil wirklich der Trailer ist halt so, da ist ein Killer am Campus und der bringt leider ein Mädchen nach dem anderen um. Slade. Und ja, das ist tatsächlich nicht wirklich, was in dem Film passiert. Ich will es jetzt nicht spoilern, falls ihr ihn noch gucken wollt. Ist der erste Film von John Berardo. Und ich habe danach auch kurz, nachdem das Interview vorbei war und die Kameras ausgeschaltet waren, habe ich mit ihm auch noch kurz darüber geredet. Und das war so schon so, ja, das war nicht der beste Trailer für den Film. Aber Slate bzw. Initiation ist tatsächlich auch besser, als ich es vom Trailer erwartet habe. Und irgendwie habe ich so gedacht, Mensch, hätte ich den Film damals gezeigt. Aber habe ich nicht. Und The Mannequin übrigens auch nicht.
Mensch, wer hätte es gedacht?
Aber ganz ehrlich, wir können da jetzt ja direkt, also der erste Film seit dem 7. Mai im Home Entertainment, The Mannequin, die Links findet ihr in der Episodenbeschreibung. Ganz ehrlich, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich nur so, ah, okay, ja gut. Und dann habe ich den Film geguckt und der war tatsächlich auch wieder besser, als ich erwartet habe. Ich fand, der war tatsächlich ganz gut. Ich bin vielleicht auch ein bisschen biased, weil ich mit dem Regisseur gesprochen habe, aber ich habe tatsächlich hier, ich habe es mir so ein bisschen, es ist vor kurzem was Blödes passiert. Ich habe einen Regisseur angefragt, ob er ein Interview machen möchte und er hat gesagt, ja klar. Und dann habe ich erst den Film geguckt und dann habe ich es wieder abgesagt.
Oh, wow.
Und wir haben den Film nicht besprochen übrigens. Ich habe ihn dann wieder von der Liste genommen, weil der Film war so, ach, ich gedacht habe, nee, sorry. Und jetzt habe ich es mir tatsächlich eigentlich zur Aufgabe gemacht, dass ich erst den Film gucke, bevor ich die Regisseure anfrage. Weil da hatte ich so keine Lust auf ein Interview, weil der Film war auch, ich weiß gar nicht, das war halt auch kein wirklicher Horrorfilm. Ist nicht so wichtig. Bleibt ein Geheimnis, welcher es ist. Ich werde diesen Film jetzt nicht runtermachen. Ja, nein, ich will den Film jetzt nicht runtermachen, wenn wir ihn nicht besprochen haben. Vielleicht gibt es auch Leute, die ihn gut fanden. Ich fand es nicht gut. Deswegen habe ich das dann nicht gemacht. Hier habe ich tatsächlich erst den Film geguckt und dann John Berardo angeschrieben, weil ich fand, The Mannequin, für das, was er ist, ist er viel besser, als ich erwartet habe, tatsächlich. Aber das bin vielleicht nur ich.
Anscheinend bist das nur du, ja, aber das ist auch okay.
Du fandest ihn richtig scheiße?
Nein, der ist okay. Ist halt wieder so einer der Filme, der Mensch, der den gemacht hat, der hat noch nicht so viel Filme gemacht und das merkt man auch. Und
keine Langspielfilme, das stimmt schon.
Ja, das meine ich halt. Und ich meine, der Film an sich ist auch nicht lang. Das ist seine größte Stärke. Der ist nur 85 Minuten lang. Der ist super schnell weggeguckt. Der erfindet halt auch nichts irgendwie neu. Der will auch nichts Neues großartig erzählen. Der will nichts neu erfinden. Und wenn man sich darauf einlässt, dass das wirklich ein Film ist, der nicht großartig viel was neu erzählen will, sondern einfach ein 85-minütiger Horrorfilm sein will, dann ist der auch voll in Ordnung. Ich habe natürlich gedacht, dass es um Mannequins geht, die Leute umbringen, weil es crazy, ich habe das Poster gesehen, ich habe den Titel gelesen, dachte, okay, es wird hier so eine so eine Weeping Angel Doctor Who Nummer, dass das alles Mannequins sind, die die Leute hier umbringen und creepy sind, und das war es ja dann im Endeffekt auch nicht, und deshalb war ich da vielleicht ein bisschen enttäuscht. Aber ich denke, wenn man...
Ach, du wolltest, dass es Mannequins sind.
Ja, ich wollte das. Und okay, laut Letterboxd wollten das auch alle anderen. Alle wollten das. Es ist crazy. Du musst dir mal die Letterboxd-Bewertung angucken. Die ersten 5 sind so Ein-Sterne-Bewertungen, die einfach nur schreiben, ich wollte eine Killer-Mannequin. Das ist fast so, wie wenn du bei Amazon ein Produkt bewertest und sagst, ja, die Box kam kaputt hier an. Hat nichts mit dem Produkt zu tun. Und einen Film schlecht zu bewerten, weil er etwas nicht ist, das du gerne gehabt hättest, finde ich auch ein bisschen schwierig. So. Weil wenn man lesen kann und sich ein bisschen mit dem Film auseinandersetzt, erfährt man ja auch, dass es hier nicht um das geht, was die Leute irgendwie sich gewünscht haben oder so. Aber dann ist das vielleicht auch nicht der Film für dich. Und deshalb, der war okay. Der ist jetzt kein Film, den ich jetzt großartig kaputt treten muss, wie ein Film, der heute noch kommt, oder irgendwie hoch in den Himmel loben muss, wie andere Filme hier, wie Holy Boy zum Beispiel. Der ist echt so einer, denke ich, den werde ich aber auch vergessen in so 1-2 Jährchen, ja. Monaten, Tagen und dann.
Also eben, ich bin ja da eigentlich so auf deiner Seite im Sinne von, ich denke jetzt nicht, wow, krass, der hat das Rad neu erfunden. Bei Initiation ist es nicht ganz, ne, das Gleiche, aber da hat er das Rad auch nicht neu erfunden, aber er hat so ein bisschen erfunden. Hier, das hat er ja auch, da hat John Berardo ja hier das Drehbuch und Regie geführt, also hat er alles selber gemacht. Special Effects übrigens auch, aber egal. Ich denke auch nicht, ach meine Güte, was für ein geiler Horrorfilm, den muss ich immer wieder gucken. Aber ich habe den Trailer gesehen, um überhaupt zu entscheiden, ob wir darüber reden sollten, und dachte, ja, okay, dann nimmst du es rein, es wird wahrscheinlich irgend so ein trashiger Film. Und dann habe ich den Film gesehen und gerade auch die Anfangssequenz, die ja so komplett schwarz-weiß ist, und der Titel, die Titlecard, dachte ich mir so, ja, okay, das wird ganz schön trashy. Und dann kam der Film und dann ging der halt auch in eine ganz andere Richtung. Ich glaube, ich habe gar keine Zusammenfassung gelesen, bevor ich das geguckt habe. Weswegen ich jetzt nicht, obwohl der Trailer auch so ein bisschen rüberkommt, als wäre der das Mannequin die dran schuld. Was ja auch gewissermaßen stimmt, aber halt auch nicht. Deswegen habe ich den halt angeguckt und dachte nur so ein bisschen wie bei den Kill-Szenen von Whistle, der bankt viel harter, als ich es gedacht habe.
Zitat. Wenn ihr wissen wollt, was das auf sich hat, die Folge von Mittwoch, Folge 80 reinhören, da geht's um Hartgebänge.
Richtig, genau. Und deswegen habe ich ihn auch, also die Fragen, die ich John Berardo jetzt gestellt habe, waren auch sehr 0815, weiß jetzt auch nicht. Da gab es jetzt nichts in dem Film, wo ich gedacht habe, oh, diesen Aspekt muss ich unbedingt nochmal hinterfragen.
Ja.
Sondern in solchen Situationen geht es dann einfach nur darum, okay, reden wir mal über den Film, wie ist es zustande gekommen, wie ist das Casting passiert, bla bla bla. Und dann kann man gucken, ob während dem Gespräch noch irgendwas Interessantes dazukommt, was man noch erfragen kann. Aber ich dachte jetzt auch nicht, boah, das wird jetzt das diepe Filmgespräch, sind ja dann auch immer nur 20 Minuten. Sondern ich dachte einfach, lass mal gucken, vielleicht kommt da noch irgendwas Interessantes bei raus. Und es war auch ein wirklich sehr interessantes Gespräch. Er ist ein sehr netter Typ. Er hatte lustigerweise eben auch so ein Mannequin hinten in seiner Wand drinne. Ich kann es nicht besser beschreiben. Deswegen, es war trotzdem sehr interessant, und es macht ja dann auch immer Spaß, mit so Filmemachern zu reden. Man weiß ja nie, ob da nicht der nächste super geile Mega-Regisseur dabei ist.
Cronenberg.
Hat man schon den Kontakt auf Instagram und kann ihn nochmal anschreiben und sagen, hey, weißt du noch, damals, als ich noch niemand kannte?
Wir bauen uns so eine eigene Avengers-Army aus Indie-Regisseuren auf.
Richtig, genau. Ja, und deswegen, bevor wir in den Film einsteigen, können wir uns ja mal das Interview mit John Berardo anhören. Und deswegen sage ich, Ton ab.
Hello, welcome, John Berardo, to the Creepy Crypt podcast. We're talking about your movie, The Mannequin, which is out now in Germany.
Your podcast, and I'm super happy to hear that the movie is releasing in Germany.
Yeah, it took a while, I think, but what... Es gibt so ein Sprichwort in Deutschland, was lange währt, wird endlich gut. I don't know if you can translate that in English. What takes long is good at the end is probably.
Yeah. Here in English, we say it's all good things come to those who wait.
Oh, yeah, sure. Right.
Yeah. That's a good one.
The Mannequin, you directed and wrote the script. And that is your second feature film that you directed. But this is the first one you wrote the script on your own. Was this a necessity, or did you want to do it all on your own?
It wasn't a necessity. So the first movie, Initiation, but I believe in Germany it was called Slade. Actually, I know it was called Slade. I have the poster right there. But the that script was more of an evolution as a writer because I started off writing and directing Initiation by myself, but my business partner, who co-owns Shatterproof Films with me, the producer and the co-writer of Initiation, he came on board as a co-writer, and then we would have script readings with actors, and then that's when we invited Lindsay to come on and be a writer, and she was just coming up with the best like lines. And I think actors give really, really smart feedback when it comes to character choices. And Lindsay is just a phenomenal writer herself. And so that's how that started. And then with the Mannequin, it was really something I was like, if somebody had, an opportunity to write with me, I would have done it. I love working with writers. My editor is a talented writer, so I'm always bouncing ideas off of her. So I am a very collaborative writer, even though the Mannequin was, written by me. The so many of the lines and so many ideas. It was a collaborative effort from everybody. Our executive producer Johnson gave so many great notes. The actors, just everybody. And so, even though it is written by me, so much of what you're watching, is a team effort.
Sounds like an amazing team.
Yeah, it's fun.
And what inspired you to the story? Is it just, something you thought of, or is it maybe inspired by something real?
It's not inspired by anything real, so to speak, but I wrote The Mannequin really first. My first goal was to bring back the team from Initiation in some way, specifically the three lead actresses. And so that was like my main kind of goal because they had such great chemistry in Initiation. And, the movie's premiere and release kind of got stunted by the pandemic. So it was like a kind of an opportunity for us to do it again together, smaller budget, more contained projects. So I knew those parameters. And the idea really came to me because I don't know if you can see behind me, there's like a mannequin in my wall right there. So that mannequin specifically is like almost 15 years old. I had a roommate in graduate school who lived in this loft space with me, buy a bunch of mannequins for a movie. And, they were just hanging around here when he moved out. So instead of throwing them away, I kind of figured what kind of cool art I could turn them into. And, so I've put like mannequins in walls, I've got hands coming out of places. And so that was really the seed that, allowed me to come up with the idea. And I also wanted to explore paranormal because I never really had the intention of doing that, as I got my career started. But, because I always found real life slasher, murder, killer with a knife the scariest as a kid. That's what scared me. Psychological horror, like Silence of the Lambs. But paranormal, there are some really scary image. There's a lot of scary imagery with paranormal horror. And I wanted to do my version of, the kind of horror movies I like to make, but with some fun, scary paranormal imagery. And those were kind of my goals of writing the whole script.
Amazing. You also play a part in your own movie. I said it's a Hitchcockian part because, I mean, I don't want to spoil the end, but
Totally.
is he an inspiration of yours, or what are your inspirations in general for making movies?
I mean, the character in The Mannequin that I have a cameo, we'll say, in is basically that character was very much written as like a joke on, who I am in relation to the three girls, just because we made a movie together. We're making a second movie together. So, yes, there was a lot of intent with that, but I was actually not planning on playing the role. I was more so, well, let me rewind actually. So, the loft that I'm in right now, the script actually was written for this loft. So that's kind of why that character was written. But, who wants to shoot a movie in their own home? Like, that would be a nightmare. So I basically rewrote the script when we found the location. And, but the actresses basically said they would all be on board if I agreed to play that part and not find a different actor for it.
Okay, amazing. Concerning the actors, I mean, I saw Initiation, so I kind of know the answer. But for everyone who's listening, who this is your first movie, how did the casting come along?
Well, that's a very simple answer. I wrote the roles for the cast. The characters were all very much written for the actors who played them, which is a really unique, fun approach to writing and directing a movie because you really have the opportunity to write something that allows that actor to shine in a way.
And I mean, they a lot of them already played a part in Initiation, so you just wanted to have them in your new project
Yeah,
because.
they had such great chemistry in Initiation. And so I felt like I had a wonderful troupe of committed, talented actors. And so we had such a blast making and experiencing Initiation that it would be a shame to just, and it wasn't just, post-COVID. We shot this movie also during the strike. So nobody was working. So it was an opportunity to bring everybody back together, from the first movie or those that could, and basically make another, horror movie together again. And it's not just like all for fun and social. We all work so well together. And when you work well with somebody consistently, I feel like you see each other's growth, so much, more clearly. And I think that's important, for any career and artist when you kind of work with other people.
I mean, you said that before because your editor that you're working with, so you like knowing your team, it seems like.
Absolutely. I have, the editor, my Christina Lyons, and the cinematographer, Jonathan Pope, the composer, Alexander Arntzen. Those three I've been working with for over a decade. Alexander Arntzen, almost 2 decades. I met him when I was in college, and he was like graduating high school. I actually taught the composer. I worked at the Apple Store, and I taught him how to make his website in like 2007 or 8. And so we just clicked. And so and he's phenomenal. So yeah, I love to know, it helps me, feel like I'm doing something not just for me, but also for other artists and making good art collectively when you have a team like that. And not to say that, like for example, my production designer on The Mannequin, I want to work with her now forever because I knew her in grad school, but we'd never worked together. So over time, you build more people and you build your network and your team. So yeah, that's how it starts.
I mean, I can imagine if you work with people so long that the communication doesn't have to be that much anymore. I mean, cinematography, editing are really important parts. So, yeah, there's probably telepathy coming together already.
100%. And just because you have worked together so closely, because when you're making a movie, it's not just like, checking in, clocking in at 9 a.m. and clocking out at 5 p.m. You like live with these people. You like are family with these people. But it's not like the type of family where you're like forced to be together. It's like you choose to. And that's the most fun film set you could have.
Okay, maybe that's how you could shoot the movie in 12 days. I read you did it that quick. Was that because you work so well together, or was it because you didn't have, more time?
I mean, every single movie set, regardless of their budget, could use more time and more money. That's just the way that the industry works. But I knew I had a certain amount of money to get through production, and I knew that I had to have a script that was able to do that effectively. And so it's kind of like working backwards. It's not like I wrote the script. What's the budget? You're like, okay, I have the budget. I have these players. What can I create with that? And also bring myself into it in some kind of way. So, yeah, that's how we were able to do it. I'm also an avid shot lister and storyboarder, and I love to draw pictures of my storyboards and my shots and put them all up, on the wall so I can see the movie in kind of like one giant mosaic image. And that also helps me see like where I, bound the balance of everything. And so I think because yes, we communicate well together, but also like I knew I only had like 2 to 3 takes per shot. So I really made sure everything was strategically storyboarded with, obviously the ability to evolve and grow based on what the DP says, and he creates storyboards, and we kind of just have a process that makes us able to execute what we need in 2 to 3 takes.
Wow, amazing. I also read that you illustrated and composited all of the visual effects in the movie. Can you talk about that?
And that wasn't planned. So we had a very tight budget, and a lot of it, majority of it, went towards production. And so I knew that I wasn't going to have the ability to hire a visual effects team like we had with Initiation. But what we learned on Initiation was the visual effects kind of became an opportunity for us to incorporate notes that were given in test screenings, or people would say, this isn't scary enough here, this character isn't, suspicious enough. So we were able to like add text messages, and because we added so many visual effects shots in Initiation, the I had to learn to do visual effects and make a lot of the visual effect shots myself. And so because I kind of learned how to do it on the first movie, when the second movie came around, I was able to really storyboard every visual effects shot ahead of time. And essentially, when we wrapped production and started doing screenings, I was like, I thought, why don't I just take a pass at it? And essentially did, realize, oh, wow, I can do this effectively enough to where we don't have to hire out. And I'm lucky that I've got a network of friends who work in visual effects, and they could give me, Brian Frager, my business partner for Shatterproof Films, he works a lot in visual effects post VR, and essentially was able to like really give professional detailed notes to me, and I was able to figure out how to make the shots, look at least passable based on what kind of capabilities I had. And we were able to do a lot of extra things, like the eye movement of the mannequin, believe it or not, like that was never intended. It was with the actors when they became possessed, but we realized we had an opportunity with all these mannequin shots to just add something slightly eerie to it that could create a buildup to the possessions. And so that idea came after the first test screen. Same with like the bleeding out of the mannequin. Those subtle things were all added later. They weren't planned for. So because I was able to just paint them myself and export the shots, I, saved a lot of money. And it was so much fun. It was like painting, the film strips myself. It was really cool.
I mean, it's always good to learn new skills, right?
Yeah, absolutely.
If the movie has a ghost story in it, I always ask if something spooky happened to a set or during filming or production.
We did film on a cemetery or at a cemetery, but I can't recall anything spooky. I'm sure the actors probably have stories that I don't know about, but we did film in a building in downtown Los Angeles, right next to the 10 freeway. And it's not the like nicest part of downtown. And so we did experience a lot of like, like there was like a few homeless people set a fire, like a really toxic smelling fire during lunch. And like, the freeway was just releasing soot onto the top of our production tent. And you just realize like, oh my God, this is crazy. But nothing paranormal, luckily. We had, we had sage, we had crystals. We were able to really approach the space smartly.
Okay, you came prepared, and
Yeah, exactly.
the
Exactly.
spookiness came in another way.
Yeah, we were recreating it, so to speak.
Great. My last question, is there any horror film release that you are looking forward this year?
Well, I will say the horror release that I was looking forward to most this year already came out, and that was Scream 7. I was very excited for Scream 7. And I will say that was probably the movie that I was most looking forward to. But I would say a very strong second would be Obsession. The makeup artist for the mannequin, Ally Sheehorn, she did that movie as well. And Ally is a true survivor, and I'm very excited to see her work in Obsession, and I love the way they're marketing it. I love the trailer for it. It just really looks like a smart, smart idea for what horror fans want nowadays. And I think that it's just so clever.
Okay, just you haven't seen Obsession yet.
No.
Okay, because
I'm excited to. I'm excited to.
I have, it's amazing.
Yeah, that I mean every I wouldn't based on how much it was purchased for, the studios that went in on it, it has to be amazing. It can't not be amazing. So I'm very much excited to see, and Curry Barker's like an emerging horror director to look out for. And it's just really cool to see somebody transition from like, a traditional streaming space into like a mainstream. You're going to see that more and more, I think. So it's really cool because I think a lot of, I don't want to use the word content creators, but YouTubers or people that start off in that, they have a very clever way of thinking outside of the box that we see with Talk to Me, Obsession, so I'm really stoked for it.
Yeah. Well, it takes a little bit more time in Germany till that one comes out, so people can watch The Mannequin until then.
Exactly. Watch them again. It's a fun ghost story.
Yeah, it really is. Thank you, John, for your time. Thank you for being on the podcast. It was really interesting talking to you. Yeah, thank you.
Well, no, thank you for having me, and thank you for watching The Mannequin and spreading the word out there in Deutschland.
Ja, das war John Berardo.
Grüße
Genau.
gehen raus.
Ich poste diese Videos, diese Interviews übrigens dann immer auf unserem YouTube-Kanal. Da könnt ihr dann auch nochmal das Bild dazu sehen. Und da gibt es dann auch, weil das machen wir ja nicht mehr, gibt es auch deutsche Untertitel dann. Oder ja,
Wow.
übersetzte Untertitel. Also falls ihr Probleme habt mit der englischen Sprache, könnt ihr das dann meistens auf dem YouTube-Kanal irgendwann nochmal nachholen, falls ihr nicht alles verstanden habt. Genau, es war nicht sehr komplex, aber you know. Genau, ist auf jeden Fall ein netter Dude mit einem sehr imposanten Schnurrbart. Ja. Genau, und wie ich schon gesagt habe, er hat Regie geführt und das Drehbuch geschrieben. Hier spielen unter anderem Isabella Gomez mit, die schon in Initiation mitgespielt hat, die aber auch eine kleine Rolle hatte in The Goldbergs. Oh mein Gott, habe ich das auch zufällig am Mittwoch erwähnt? Ja, crazy. So schließt sich der Kreis.
Mensch.
Crystal Martin spielt mit, die ist tatsächlich anscheinend mehr als Stuntwoman unterwegs oder Stuntperson, was ich sehr interessant fand. Wir haben Lindsay Lavanchi, I don't know, die hat auch in Initiation mitgespielt, also wie man merkt, er arbeitet gerne, hat er auch gesagt, mit Leuten zusammen, mit denen er schon zusammengearbeitet hat. Die hat aber auch eine Sprachrolle gehabt in Predator Kill of Killers oder hat in der Scream-TV-Sendung mitgespielt. Und dann gibt es noch Shireen Leigh und Maxwell Hamilton, die haben auch beide schon in Initiation eine Rolle gespielt. Das
Yippie.
heißt, es ist, ja, kann man sich alles angucken. Und wie ich ja auch schon im Interview gefragt habe, und falls ihr es nicht gehört habt, weil ihr es geskippt habt, dieser Film wurde tatsächlich in 12 Tagen gedreht.
Ist das lang
Da,
oder kurz für einen 85 Minuter?
das ist saukurz.
Okay.
Also, ich glaube, ich habe mal so eine ZDF-Produktion mitgemacht, ganz, ganz früher. Und das ist ja dann auch so ein 90-minütiger Rosamunde-Pilcher-Film, wo alle eh wissen, was sie produzieren. Das waren irgendwie 28 Tage oder so, und das ist schon krass. Also, das in 12 Tagen zu drehen, ist crazy. Aber ja. Es geht anscheinend, also können wir alle Whistle-Drehbuchideen umsetzen, weil wir brauchen nur 12 Tage. Ja. Mal sehen. Genau. Und wie ich mir jetzt endlich gemerkt habe, mache ich keine Kurzzusammenfassung von The Mannequin, weil wir
Wenn
sind
es
in der
dich ganz
Home
doll in den
Invasion.
Finger kitzelt, können wir das auch wieder
Nein,
einführen.
nein,
Ich
nein,
merke doch, es
nein,
kitzelt
nein, nein,
doch.
nein.
Du
Überhaupt
willst
nicht. Warum
doch.
denn? Nein, gar nicht.
Na
Nee,
gut.
ich möchte nicht. Ich muss es mir immer nur merken, damit ich da keine raussuche. Und dann anfange, diesen Satz zu sagen und du dann sagst, nein, Daniel, das stimmt nicht. Lass das sofort. Unterlassungsklage ist raus. Dann denke ich
Halt,
immer so,
stopp.
oh, Hilfe. Ich habe immer Angst vor dir. Weil
Verstehe
Cebu
ich.
ist nämlich ganz böse, wenn die Kameras aus sind, wenn die Tonbandaufnahme zu Ende ist.
Furchtbar.
Tyrann. Naja. Nee, in The Mannequin beginnt mit einem, ich habe geschrieben, Old-Timey-Fotoshoot, weil es ist nämlich in der Vergangenheit und in Schwarz-Weiß. Und ein ekelhafter Fotograf fotografiert eine junge Frau und möchte dann auch ihre Maße nehmen, was sie natürlich nicht so geil findet. Und dann muss sie sich nochmal umziehen, weil vereinbart war, dass sie in vielen verschiedenen Outfits fotografiert wird. Und als sie zurück ist, kommt, scheint der Fotograf irgendwie weg zu sein. Und dann, ja, ist aber doch nicht weg und hackt mit einer Axt auf sie ein und macht dann noch so ein Foto von ihrem Kopf auf dem Körper eines Mannequins. Und dann kommt die Title Card, The Mannequin. Und
Zu
der Strich
Deutsch
im
die
Q.
Schaufensterpuppe.
Und der Strich im Q ist eine Nadel. Because we can.
Yeah.
Naja. Und dann sind wir aber in der Gegenwart und Sophia und Liana sehen sich so ein, dieses leerstehende, also dieses Gebäude, wo dieses Fotoshooting war, ist jetzt leerstehend, das schauen sie sich an. Er möchte das mieten, weil sie halt eine Fashion-Brand hat und der Building Manager, gespielt von John Berardo.
Whoa.
What? Der ist auch da und zeigt ihnen das Gebäude logischerweise. Und Sophia schenkt dann Liana Tickets für die Fashion Week, die in 7 Monaten stattfindet, und sagt so: Oh nein, du arbeitest zu viel. Achso, nee, stimmt gar nicht. Doch. Ach nee, warte
Hast
mal. So,
gelogen.
nee, was, wobei ich gelogen habe, ist, Sophia möchte dieses Gebäude in dem Moment anmieten für ihre Brand, weil die hat ja das. Liana ist ja noch die Loser-Schwester gerade, die zu viel arbeitet für einen fiesen Mann. Und Liana kommt dann danach nach Hause und die hat so einen Boyfriend und da habe ich geschrieben, der ist Ghost-Influencer.
Ghost Influencer.
Ja, er macht halt so haunted Sachen und influenced Ghosts, I don't know.
Der influenzt die Ghosts.
Ja, die Ghosts.
Checke, checke, checke.
Und die beiden gehen dann auf die Verlobungsparty von Nadine und Marc. Und genau da habe ich dann erst verstanden, dass Liana und Sophia wohl Schwestern sind. Ja. Und Liana möchte dann auch nicht mehr mit ihrem Ghost-Influencer-Freund zusammen sein, deswegen macht sie mit ihm Schluss. Es gibt vier Freundinnen, also Liana, Sophia, Nadine und what's her name? Die helfen auf jeden Fall Sophie beim Einziehen in dieses Atelier. Und da sehen sie dann halt so ein komisches Mannequin, das wohl schon in dieser Wohnung rumstand und deswegen steht es jetzt da auch. Und dann sehen wir,
Ich
dass
hätte
sie
auch
so
gerne
auch.
gruselige Mannequin in meiner Wohnung, bin ich ehrlich. Ich überlege mir, ob ich noch Platz dafür hätte.
Das wäre schon cool. Vor allen Dingen kannst du dir
Oder? Und
dann
dann
so
ziehe ich dein
geile Outfits
Ghostface-Kostüm
anzieht.
an und
Ja,
stelle die immer
genau, wollte
woanders
gerade
hin.
sagen. Voll, voll. Eigentlich schon. Eigentlich müsste man müsste wahrscheinlich einfach nur mal so einem C&A da so vorbeigehen, die gerade wieder
Die
zumachen
kannst du
oder
auf
so.
eBay für knapp 60, 70 € kaufen.
Ah, ist aber auch schon ziemlich viel Geld.
Aber das Geile ist, ich wohne ja im Erdgeschoss und du kannst von der Straße in mein Zimmer gucken. Und wenn da
Oh
nachts so ein Ghostface mit so einem Messer hinterm Fenster steht, dann bricht dir doch auch keiner mehr ein.
ja, oder ruft die Polizei. Eins von beiden.
Ah,
Ich
die haben
kenne deine
auch
Gegend
Angst.
nicht, aber you know. Meinst, sie kommen da nicht rein, weil da ein Ghost. Wir können da nicht rein, da ist ein
Oh
Killer
nein, da ist
drin.
Ghostface. Oh, habt ihr die Filme nicht gesehen?
Ja. Wir sehen noch, wie so ein Auge von einem Mannequin sich so nach oben dreht. Also irgendwas ist da nicht okay mit dem Mannequin. Die Schwestern streiten sich, Liana wird gefeuert von ihrem fiesen Job. Und dann sehen wir Sophia, wie sie alleine in diesem Atelier ist. Und dann krabbelt da so eine Frau mit langen Haaren die Treppe hoch. Und als sich Sophia zu ihr umdreht, passiert auch irgendwas mit dem Auge, aber das sehen wir nur ganz kurz und ihr Handy fällt runter. Und in der nächsten Szene sehen wir dann Liana, die geweckt wird von irgendeinem, ich glaube von einem dieser aus dieser Freundegruppe, die sagt: Hey, Sophia hat heute Morgen nicht aufgemacht, als ich bei ihr geklingelt habe. Und deswegen geht Liana hin, und weil sie einen Schlüssel hat, und dann findet sie das Handy auf dem Boden und eine Blutspur und damit eben ihre tote Schwester. RIP an der Stelle.
RIP an der Stelle.
Okay, danke. Und dann gibt es mal wieder einen Zeitsprung. Ah, siehst du, wir waren gar nicht in der Gegenwart, sondern ein
Oh
Jahr in der
nein.
Vergangenheit. Weil
Oder wir
jetzt
sind
ist
jetzt
es
in der
ein Jahr später.
Zukunft.
Yeah. Nee, jetzt. Genau. Oh nein, wie sind wir in der Zukunft gelandet? Fuck! Dumm. Genau, Nadine ist jetzt mit ihrem Mann verheiratet und bekommt eine
Big
Nachricht
Ed.
mit Big Ed. Ach so, ha, got it, sorry. Ja, und Liana zieht jetzt eben in dieses Gebäude, von das früher Sophia haben wollte, ein. Und dann meldet sich auch noch Peter, ihr Ex-Freund, bei ihr und sagt: Hey, wollen wir nicht mal wieder Geister jagen?
Ey, würde mich rumkriegen, ganz ehrlich.
Jetzt kannst du ja in deiner Hinge-Bio posten: Haunted House Date, ja bitte.
Oder? Und dann fragen wir den
Ja.
Geist so, sollten wir auf ein zweites Date gehen? Nein.
Ihr nehmt so ein Ouija-Brett mit und
Machen eine Seance. Ja, und jetzt rufen wir erstmal deinen toten
lieber Geist,
Großvater an.
lieber Geist, wie findest du, läuft dieses Date? Leider nicht so gut. Oh nein.
Ausziehen, ausziehen.
Naja, Liana hat auf jeden Fall Albträume in dieser Wohnung und sie sieht auch ihre Schwester an der Nähmaschine stehen. Und dann gibt es eine Reunion mit den Freundinnen. Da sehen wir, dass Liana wohl auch so ein kleines Alkoholproblem hat. Und, Hazel heißt die letzte. Okay, die ist sauer, dass Liana sich nie gemeldet hat und einfach nach Italien abgehauen ist. Ja. Und, ja, Nadine geht dann und Hazel bleibt aber bei Liana. Die möchte da schlafen, weil die ist, glaube ich, auch nur zu Besuch angereist und so. Die beiden ziehen dann dem Mannequin irgendwie so ein Kleid an, hören Schritte im nächsten Raum und dann gibt es so einen kleinen Jumpscare, weil so ein Kopf abfällt von dem Mannequin. Und dann sehen wir, wie Hazel schläft und ihr tropft so Blut auf die Stirn und dann ist da plötzlich so eine Gestalt und sie erschreckt sich, aber dann ist alles weg Und dann sehen wir so einen Mann hinter ihr stehen und dann passiert wieder dieses Augending.
Das
Und dann,
Augending.
ja, was soll ich, Augenrollen. Und dann wacht Liana auf und sieht halt Hazel in ihrem Raum stehen, da wo sie näht und so. Und die schneidet sich mit so einem Gerät am Hals rum. Und ja, dann schreit sie und dann ist die Trance erstmal beendet. Und dann sehen wir, dass Nadine und Liana im Krankenhaus sind. Genau, und weil die liebe Hazel sich selbst verletzt hat, sagen sie, wir dürfen sie nicht alleine lassen. Weil sie
Check.
denken, sie hat es absichtlich gemacht.
Sie hat die Todesflöte geblasen und dann.
Genau. Die drei sind dann bei Nadine zu Hause, reden da und reden halt über den Suizidversuch von Hazel, das Drinking-Problem von Liana und deswegen kommt es logischerweise zum Streit. Und da sagt dann Liana aber irgendwann zu Hazel, ja, ich glaube, irgendwas stimmt mit dem Gebäude nicht. Und dann wird Nadine, keine Ahnung, übernommen, I don't know, gehaunted und
Possessed ist, glaube ich, der richtige Begriff.
possessed, genau, besessen. Und
Besetzt.
dann verletzt sie sich selbst und verfolgt auch Hazel und mit so einem Messer und steckt dann irgendwann letztendlich die Hand in den Müllschlucker.
Ich bin so froh, dass es das in Deutschland nicht gibt.
Ich bin froh, dass es das in Deutschland nicht gibt und finde es schade, dass es in Deutschland nicht gibt.
Nee, 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 nee. Das würde ja
Es
alles in
ist.
unserem Abwasser landen.
Ja, dafür haben wir eine Kläranlage. Genau. Was? Ach so. Liana ruft dann Peter an, weil der hat ja Erfahrungen damit, mit
Ja, I
Geistern.
know. Der ist
Ja.
doch Geisterinfluencer.
Richtig. Und ja. Der kommt dann auch und wir sehen dann so, ah, alle drei haben so Ausschläge bekommen, kurz bevor sie gehaunted wurden. Und Peter sagt, er kennt das Loft, er hat es recherchiert, 1923 war das eine Mannequin Factory und in den 50ern war das ein Fotografiestudium und 55 ist so eine Frau verschwunden. Deren Leiche dann im Mülleimer gefunden wurde und der Kopf hat gefehlt. 64, anderes Model, Arme ab. Also sie wurde ohne Arme gefunden. 1972, ihr merkt langsam, was passiert. Die Beine haben gefehlt.
Oh
Und
nein,
die
was kommt als nächstes? Der Torso hat gefehlt.
und die Leichenteile wurden nie gefunden. Und 1999 hat dann ein DNA-Test ihn überführt und dann hat er sich selbst ermordet, bevor er, ja. Irgendwas passieren konnte. Und dann gehen sie zurück zum Gebäude und Peter macht so Geisterjäger-Sachen, so misst so Sachen mit Geräten. Und dann steckt er die Frauen in so einen Salzkreis, weil Salzkreis ist immer gut, das schützt einen anscheinend. Also immer Salz
Das
dabei
stimmt
haben.
tatsächlich. Ah, vor Dämonen soll das schützen. Das Problem ist nur, was ist, wenn der schon in dem Kreis drin war, bevor sie den gezogen haben?
Ja. Voll blöd. Aber in der Realität, genau. Also sie rufen das sozusagen auf. Peter betet und zerlegt dann dieses Mannequin, das dann kommt mit der Axt. Ach ja, genau, mit der Axt, die er vorher draußen auf dem Parkplatz gefunden hat, weil er so eine Messung vorgenommen hat. Das ist anscheinend eine heilige Axt. Und dann sehen wir, dass unter dieser Mannequin-Haut, wenn ich so nennen will, halt Knochen sind. Also der Typ hat dann sozusagen, keine Ahnung,
Wie bei Five
Mannequin.
Nights at Freddy's.
Ja, genau. Oh mein Gott, du hast recht. Ich kann es vergessen.
Wie konntest du Five Nights at Freddy's vergessen, sag mal?
Keine Ahnung. Ich habe das Steelbook nicht zu Hause rumstehen. Wahrscheinlich deswegen.
Das können wir ändern.
Ach, du schickst mir da eins?
Gibt's in München nicht Five Nights at Freddy's Ultra-Fans? Die können dir das doch zuschicken.
In München?
Ja, da gab's doch, als der Film da lief, haben die Leute doch da
Ah,
organisiert, dass das
ja,
da
stimmt,
verschenkt
stimmt.
wird.
Ja. Naja. Liana wird dann besessen von dem Dings und hackt mit der Axt auf Peter ein. Hazel sticht sie dann mit einer Nadel von ihrer Oma, Also, das ist eine Geschichte, die ich vergessen habe. Die haben so ein Nadelkissen von ihrer Oma. Das war auch so ein Ding. Damit sticht sie sie dann. Liana kommt dann irgendwie wieder zu sich. Dann hauen alle ab. Genau. Und dann haben sie sozusagen, sie sind dann raus aus der Geschichte. Die Geschichte ist nicht vorbei, aber sie sind raus aus der Geschichte.
Tschüss.
Weil im nächsten Moment sehen wir dann, dass dieses Gebäude wieder vermietet wird von dem Building Manager und so Frauen, die dann eben auch dieses Mannequin finden. Und dann sehen wir den Building Manager, der eigentlich ein Nachfahre ist von dem Fotograf, der sich umgebracht hat, der das alles durch so ein Two-Way-Mirror beobachtet. Und dann sein Drehbuch schreibt, dass The Mannequin heißt.
Oh.
Ja, genau. Und das heißt, ja, es geht weiter und er ist dran schuld, weil er die Legacy seines Großvaters oder so, I don't know. Und dann sehen wir als letztes noch, wie die drei Frauen und Peter auf dem Friedhof sind und dieses Nähkissen am Grab von Sophia hinterlassen, damit da
RIP.
ein schönes Happy End entsteht. Genau.
Oh. Habe ich geweint.
Richtig. Ja. Genau. Ach so, nee, und dann kommt der Bild. Egal. Dann sehen wir, wie der Building Manager jemand anderem das Gebäude zeigt. Das andere waren die Frauen, die um das Mannequin rumstehen und denken, sie haben es erledigt. Genau. Ja, und dann ist der Mannequin vorbei. Und kein Mannequin hat gemordet, sondern nur böse Geisterfrauen, die so ein
Hat sich
bisschen aussehen
ausgemannequint.
wie Samara. Nee, ich sag's immer falsch.
Wer ist Samara?
Aus The Ring.
Sadako!
Sadako. Entschuldigung.
Rest in peace an der Stelle an den Goat.
Oh, ja, stimmt. Sorry. Tut mir
Wird
voll
jetzt
leid
eigentlich,
für
jetzt, es
dich.
wird eigentlich Zeit, mal über Dark Water zu sprechen.
Okay, gut. Nehmen wir uns vor.
Ja, machen wir dann in 6 Monaten. Der ist sogar auf
Nein.
unserer Liste, tatsächlich.
Ja, hey, schlag's vor beim nächsten Mal, wenn wir drüber reden.
Ja, nee, ich schlag gar nichts mehr vor, sonst muss ich über noch andere Filme sprechen als Strafe.
Ich würde dich nie bestrafen.
Oh mein Gott, und wie du mich bestrafst.
Ich weiß, habe ich jetzt extra gesagt. Ich benutze dich wie ein Mannequin. Nein.
Wenn du mir schöne
Ja.
Klamotten kaufen willst, kannst du das gerne machen.
The Mannequin. Kennst du eigentlich, hieß der auch so, The Mannequin, wo so eine Schaufensterpuppe gespielt von Kim Cattrall wieder zum Leben erweckt, oder die zum
What
Leben
the
erweckt
fuck?
wird? Und ich glaube, da ist der Geist von irgendeiner so ägyptischen Königin drin und irgend so ein
What
Scheiß.
the fuck?
Ist so ein 80er-Jahre-Film. Oh mein Gott.
What
Hast du noch
the
nie von
fuck?
gehört? Hast du
Nein!
wirklich noch nie von gehört?
Nein, das sagt mir
Krass.
gar nichts.
Okay. Weil der heißt wahrscheinlich nur Mannequin. Warte, lass mich mal ganz kurz googeln.
Manekü.
Ja, der heißt Mannequin. Und da spielt Kim Cattrall aus Sex in the City halt ein Mannequin. Die Geschichte ist crazy. Vielleicht sollte ich es mal aufnehmen in Simply the Worst. Es klingt, als könnte man den Film da gut zeigen. Wie dem auch sei. The Mannequin, dieser The Mannequin, kam am 7. Mai ins Home Entertainment. Schaut doch mal in die Links in unserer Episodenbeschreibung, wenn ihr den kaufen wollt. Der ist tatsächlich ganz amüsant.
Yes, rein da.
Kann man sich auf jeden Fall angucken. Unterstützt John Berardo, diesen netten Mann mit dem tollen Schnurrbart, damit er seinen nächsten Film umsetzen kann, was auch immer das sein wird. Und
Mannequins.
dann macht er vielleicht eine Mannequin
Nein,
Trilogie.
stopp, no, 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 no.
The Mannequin Chapter 2 und The Mannequin Chapter 3.
Ah!
Ja, weil manche Leute machen einfach von vornherein, haben eine ganz tolle Idee und sagen, hey, lass uns doch gleich eine Trilogie planen und alle drei Teile auf einmal drehen, die dann aber nacheinander erst ins Kino bringen und die Leute nach dem ersten Teil schon mal komplett enttäuschen, weil sie sich wundern, warum dieser Film so ein Open End hat. Ja, weil er nie als einzelner Film gedacht war und das ihr aber nicht mitbekommen habt und deswegen dachtet, ihr schaut euch einen neuen Strangers-Film an. Und das ist dann aber nicht passiert und deswegen kamen noch zwei weitere Teile. Und jetzt sind wir beim dritten, Strangers Chapter 3, der am 15. Mai ins Home Entertainment kommt. Und wenn ihr nicht wisst, wovon wir sprechen, dann habt ihr wohl nie die Home Invasion, oh mein Gott, Volume 10, es ist genau 10 Folgen her,
Das heißt,
gehört.
in 10 Folgen reden wir dann über Strangers Chapter 4.
Und das wird definitiv nicht passieren.
Der wurde geheim gedreht, das ist wie Conformity Gate.
Nein, aber ihr solltet euch unbedingt die Home Invasion Folge 10 anhören. Da sprechen wir über Strangers Chapter 2 und das ist, glaube ich, eine der unterhaltsamsten Besprechungen, die wir
Dieses
jemals
Wildschwein
gemacht haben.
hauntet mich immer noch.
Ja, genau. Und es ist ja tatsächlich anscheinend so gewesen, das habe ich jetzt erst gelesen, nachdem ich diesen Film geguckt habe, dass der erste Film so scheiße aufgenommen wurde, dass die Reshoots gemacht haben. 2 Jahre
Tja, schade,
später
dass das
oder
nichts
so.
geholfen hat, ne?
Nee, hat leider nichts geholfen. Ich frage mich halt nur, es ist so crazy, was die geändert haben, weil hat jetzt den dritten Teil irgendwie wirklich nicht besser gemacht. Ich würde tatsächlich fast behaupten, dass der dritte Teil der schwächste von
Der
allen ist.
schlechteste mit Abstand auch noch mal. Das ist eine Leistung, Alter. Das ist eine
Der ist
Leistung, die musst du erst mal hinkriegen.
halt wirklich so ein bisschen boring.
Ah, die davor nicht, ja. Der Teil 2, der komplett
Ey,
daraus besteht,
come
dass
on.
sie die Straße runterrennt und dann von einem Wildschwein gejagt wird.
Aber das war wenigstens Action, dass die ganze Zeit was passiert. Und ich musste sehr lachen, als das Wildschwein kam. Es ist halt, ja. Ich finde halt
Weißt du,
auch
was das.
krass.
Ja?
Okay.
Nein,
Ich
sag, bitte
wollte nur sagen.
rede. Je mehr du über diesen Film redest, desto weniger muss ich sagen.
Ich finde es halt, ich habe halt mal so geguckt, gegoogelt, hey, was heißt das denn? Sie haben Reshoots gemacht und Madelaine Patch, die hier die Hauptrolle spielt, die hat es wohl auch so in Interviews gesagt und so, dass es dann halt auch wichtig war und dass es gut war, dass sie es gemacht haben, bla bla bla. Aber anscheinend haben die im Original zwei neue Killer drinne gehabt, nämlich Witchface und Ghost Skull. Die wohl auch tatsächlich gedreht wurden, die dann aber jetzt komplett rausgeschnitten wurden.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt
Und
gut oder schlecht finden soll.
das, was du wahrscheinlich richtig gut findest, ist, dass es natürlich passieren könnte, dass sie so einen Supercut machen von dem Film, wo sie
Nein,
alle drei
nein.
Teile
Wenn der
aneinander
90 Minuten
schneiden.
lang ist, können wir vielleicht drüber reden.
Nee, das wird dann natürlich ein 4,5 Stunden
Nee,
Supercut,
nee, nee. Wenn das ein
beziehungsweise.
90-minütiger Film wird, dann könnten wir drüber sprechen.
Es könnte sogar passieren, dass der Film natürlich noch länger wird, weil es dann sein kann, dass solche Szenen, die da rausgeschnitten wurden, da wieder reingeschnitten werden, weil es halt auch ganze, keine Ahnung, Geschichtsstränge da rausgefallen sind
Das
oder
ist für
so.
mich überhaupt kein Problem, dass die rausgeschnitten wurden.
Aber dann denke ich mir nur so, hä, was habt ihr denn da noch rausgeschnitten? Ihr habt doch wieder einen 90-Minuten-Film gemacht, in dem es irgendwie nur darum geht, ob Madeleine Patch jetzt böse wird oder nicht. Oder was auch immer ihr erzählen wollt. Keine Ahnung.
Niemand weiß, was die erzählen wollen. Das ist das Ding.
Also, letztendlich ist es ja auch so ein, wie ist, sind die Strangers eigentlich zu den Strangers geworden? Dann dachte ich nur so, ja, gut. Erstens hättest du es nicht in drei Filmen erzählen müssen. Zweitens wollte das, glaube ich, niemand wissen.
Das ist ja das Ding. Der originale Strangers-Film hat so gut funktioniert, weil es eben dieser Horror war ja mit diesem Satz dann am Ende, warum wir? Naja, weil ihr zu Hause wart. Dass es halt random ist, dass Gewalt so krass mittlerweile ist, dass es dich jederzeit treffen kann, dass Gewalt keinen Grund manchmal braucht, sondern manchmal reicht es einfach nur, dass du zu Hause bist. Und diese Gewalt hat kein Gesicht. Das ist das ganze Konzept hinter The Strangers, was den so gut gemacht hat. Und weißt du, was nach Stranger Chapters 3 die Strangers nicht mehr sind? Strangers, weil ich weiß jetzt alles über die. Ich weiß, wer die sind, ich weiß, wie deren Kinder heißen, ich kenne deren Social Security Number, ich weiß alles über die Strangers. Das ist
Ja, und
einfach Quatsch.
vor allen Dingen dieses ganze, ja, die ganze Stadt weiß Bescheid, aber die können nichts dagegen machen, weil der Killer ist der Sohn des Sheriffs. Ups, Spoiler. Und die kannten sich schon als Kinder und haben da schon Scheiße angestellt, aber wir vertuschen das schon seit Ewigkeiten und alle Leute, also sie drehen es ja um im Sinne von Strangers sind die Leute, die zu uns in den Ort kommen und dann gekillt werden. Das
Das
ist
ist
ja
so
das, was
ein
ich. Und
Bullshit.
dann denke ich mir so, ah, okay, also werden nur noch Leute gekillt, die zu euch in den Ort kommen, und niemandem fällt es jemals auf, dass alle Menschen, die zu euch kommen, oder dass einige Menschen, die zu euch kommen, dort gekillt werden, weil der Sheriff das so vertuschen kann.
Wer auch
Ich
immer
meine.
das geschrieben hat, wirklich, also ich verstehe auch nicht, weil der Regisseur, der hat ja mal gute Filme gemacht.
Ganz, 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 ganz früher,
Ganz früher, ja, und der pisst jetzt so krass auf seine Legacy.
jetzt macht er so Filme wie, ich glaube, seit Strangers, seit er dem gedreht hat, kam noch Deepwater raus, was so ein High-Flugzeugabsturz, bla bla Film ist.
Der hat immerhin 2,7 auf Letterboxd im Vergleich zu Strangers mit 1,6.
I know, das ist heavy, was sie, ja, genau. Strangers wird gehatet, aber halt auch. Und das finde ich so krass. Also, keine Ahnung, wenn du so. Ich meine, die sind dann alle in Amerika ins Kino gekommen und du hattest die Möglichkeit, gleich eine Trilogie abzudrehen, was ja auch echt. Also, ne, normalerweise ist ja. Jetzt, also, bei Halloween hat es funktioniert. Der durfte alle drei Teile drehen. Bei The Exorcist hat es ja schon wieder nicht funktioniert. Da wollte ja dann keiner sehen, was aus der Trilogie wird. Und hier wurde ja alles schon gedreht und dann trotzdem nochmal Reshoots. Dann denke ich mir so, ja, aber dann hättest du auch wirklich bei der Geschichte bleiben können, weil besser wird es sicherlich nicht. Reshoots haben normalerweise noch nie was besser gemacht.
Das Schlimme ist, auf Letterboxd gibt es schon einen Eintrag für den Supercut mit 270 Minuten.
Ja, sag ich ja.
Nein, wirklich, fuck Renny Harling, fuck the Stranger Franchise. Ich bin mir sicher, dass kein Studio der Welt dieses Franchise nach diesem gigantischen Flop jemals wieder anfassen wird. Fuck dieses Franchise. Die ersten beiden Filme waren Banger, aber fuck dieses Franchise und fuck Renny Harling und fuck jeden, der in diesem Film jemals mitgespielt hat und freiwillig sich dachte, das mache ich für meine Karriere. Ich werde jeden Film, den irgendjemand macht, der da mitgespielt hat, ab sofort automatisch haten. Madeline Patch, ich werde alle deine Filme haten. Richard Brake, ich werde all deine Filme haten. Emma Horvath, ich werde all deine Filme haten. Ich werde all eure Filme haten, weil ihr in diesem Mist mitgespielt habt. Fickt euch, wirklich. Bah!
Willst du was Lustiges hören?
Nee, ich will gar nichts mehr hören. Ich will mir die Ohren ausschneiden, nachdem ich das Sounddesign von diesem Film hören musste.
Er hat natürlich nicht geantwortet und ich habe natürlich auch gedacht, es wird auf gar keinen Fall was, aber ich habe Renny Harlin auf Instagram geschrieben, ob er nicht ein Interview machen will.
Denn ich hätte das Interview gemacht und gesagt, fuck you,
Das
fick
wäre
dich
so
und fick
witzig
deinen
gewesen.
Scheißfilm.
Das wäre so witzig gewesen.
Ja, und wie war das denn so? Haben Sie sich denn von Anfang an dazu entschlossen, die Filme back-to-back zu drehen, damit auf keinen Fall Feedback helfen könnte, die Fortsetzung besser zu machen? Waren Sie sich einfach sicher, dass Ihre Filmkarriere nach Stirb langsam 2 und Nightmare on Elm Street 4 sowieso vorbei ist? Und also haben Sie sich entschieden, nur noch Scheiße zu produzieren? Oder was genau ist da passiert?
Aber mal ganz ehrlich, also wenn das Strangers Chapter, obwohl ich meine, der erste war, glaube ich, noch finanziell erfolgreich, ne? Ich glaube, der hat einiges an Geld gemacht. Aber ich hätte mir halt so gedacht, ist die Frage, ob The Strangers Chapter 2 jemals gedreht worden wäre, wenn sie es nicht in einem Stück gedreht hätten und die sowieso das ganze
Wahrscheinlich nicht, aber
Material
das sagt ja
hatten.
auch, dass sie nicht so teuer sind, wenn du mal eben schnell 3 Filme am Stück drehen kannst.
Ja, aber naja, ich meine, es ist schon billiger, die 3 Filme auf einmal zu drehen, als halt 3 Filme mit Abständen dazwischen, weil du natürlich, du hast das Team. Und alle Schauspieler da, du musst ja alle sozusagen nur einmal bezahlen. Und in der Hinsicht ist es schon irgendwie cleverer, alles auf einmal zu bezahlen, weil du halt auch, keine Ahnung, musst die Sets nicht wieder kriegen, vielleicht wird es bis dahin teurer, bla bla bla, oder wer auch immer das besitzt, könnte sich denken, ah, jetzt verlange ich mehr Geld, wenn die wieder in diese Location wollen oder so. In der Hinsicht ist es schon cleverer und wahrscheinlich auch viel billiger, wenn du alles auf einmal abdrehst, auch wenn es dann eben
Also der
93 Millionen.
erste hat 8 Millionen gekostet und hat
Und
48 wieder eingespielt.
ja, genau, eben. Deswegen, es hätte sehr gut sein können, dass sie dann trotzdem einen zweiten Teil drehen. Weil da wusste ja noch keiner, sind ja alle noch ins Kino gegangen und haben gedacht, ah, cool, ein neuer Strangers-Film.
Teil 2 hat auch 8,5 Millionen gekostet und hat 22 Millionen eingespielt.
Ja, tatsächlich nicht mehr so gut.
Nee, halbiert.
Ja.
So, Und Teil 3 hat 10 Millionen bisher eingespielt.
Ja, okay, immer noch eingespielt zumindest, weil der hat ja dann auch 8 wahrscheinlich gekostet. Und
Ja.
dann muss man mal so für 8, 16, 24 Millionen, das ist echt nicht viel Geld.
So
Und
ein
dafür hat er
Quatsch.
270 Minuten produziert. Plus noch mehr wahrscheinlich.
Oh mein Gott. Hier steht sogar, dass die als Trilogie, als Gesamtfilm nochmal ins Kino kommen sollen.
Ja.
Das heißt,
Ah,
wir können
vielleicht
den
könnte das
dann
klappen.
in unserem normalen Format nochmal besprechen, weil wir haben ja nie über Teil 1 gesprochen.
Ja, aber ja, okay, verstehe. Aber der würde wahrscheinlich in Deutschland nicht ins Kino kommen, weil die anderen
Gott
haben
sei
es ja
Dank,
auch
der
nicht
darf in
geschafft.
Deutschland nicht mal rauskommen, wirklich.
Ist dann
Mülltonnenfutter ist dieser Film.
The Strangers, The Whole Bloody Affair.
The whole bloody trash can.
Aber ich meine, es ist natürlich im Sinne von marketingtechnisch, du hast die Filme eh schon, also bring doch einfach nochmal einen Supercut raus, ein paar Leute werden reingehen, kannst du nochmal was dran verdienen, weil ein Minusgeschäft war es ja ganz eindeutig nicht, diese Trilogie zu machen.
Ich hasse es. Ich
Deswegen.
hasse alles daran, wirklich. So ein Scheiß.
Tja, was soll man
Vor allem
machen?
erzählt der Film am Anfang ja auch quasi, dass du Teil 1 und 2 gar nicht erst gucken musst. Ist alles Quatsch. Alles an diesem Film ist Quatsch. Ich hasse den so sehr, wirklich. Ich bin so sauer.
Ich meine, ein bisschen schon, weil wegen, es ist ja, also ich meine, ja, du meinst, weil der vor 3 Jahren beginnt, wo er dann
Ja. Ich
kann er
also ich
einfach.
weiß, gibt es jemanden da draußen, der den geguckt hat und geil findet? Weil wenn ja, dann out. Das ist nämlich das Witzige. Chapter 1 haben noch ganz viele Leute bei meiner Letterbox-Liste geguckt. Teil 2 dann nur noch wir beide und Teil 3 jetzt auch nur wir beide. Also,
Ja,
apparently.
der dritte ist ja aber auch noch nicht draußen.
Ja, aber
Vielleicht haben
Teil
Leute auch einfach
2?
den zweiten übersprungen. Nein, nein,
So ein
voll.
Scheiß.
Und das, was echt weird ist, weil der zweite ist tatsächlich der unterhaltsamste, was den Trash-Faktor angeht.
Jetzt muss, das Ding ist, ich habe dem zweiten schon nur einen halben Stern auf Letterboxd gegeben. Wie soll ich das denn jetzt nochmal unterbieten für den dritten? Null. Okay, der Film kriegt von mir null Sterne. Null.
Ja, eben, macht es doch. Was hat denn der erste bekommen? Halben Stern auch oder einen Stern?
Ich glaube, dem habe ich noch gutmütig. Warte mal, lass mich mal
Ah.
gucken. Die einen. Einen und dann ein
Ah,
halber.
okay.
Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass der dritte noch schlechter werden kann.
Tja, jetzt hast du ein, halb und dann null.
So ein Scheiß, Alter.
Aber jetzt haben wir es geschafft.
Ja, ich bin echt froh, dass
Ich
es
meine,
durch ist.
es
Wirklich, ich
kann
will
sein, dass ich
nichts
dir
mehr
den
von diesem
Supercut
Franchise
irgendwie
wissen.
unterjuble. Es tut mir leid.
Ich will nichts mehr von diesem Franchise wissen. Nie wieder.
Auch wenn ein neuer Stranger-Film von jemand anderem rauskommt?
Nee, nie wieder. Das Franchise. Ich muss diesem Studio jetzt zeigen, dass sie sich so verkackt haben. Mein Geld kriegen die nie wieder für irgendwas, wo Strangers draufsteht.
Verstehe. Okay. Ja. Naja. Ja, aber damit wir damit durch sein können, erzähle ich doch jetzt einfach mal, wie der Film beginnt. Nämlich mit einer Szene, die wohl 3 Jahre her ist. Da checkt eine Frau in dieses Motel ein, was in der Nähe von dieser Stadt ist, die Venus heißt, Venus.
Penis.
Und der, Gott, du erwachsener Mann, du. Die Mitarbeiterin ist aber erstmal irgendwie abwesend und was schon ein bisschen komisch ist und so, aber sie kommt dann und dann checkt sie sie ein und nachts klopft es dann eben gruselig natürlich an der Tür von diesem Motel und es wird nach Tamara gefragt und ja, bla bla bla. Und sie wird dann auf jeden Fall entführt von den Strangern und in den Keller gebracht und dort wird sie dann halt erstochen
RIP.
von der Frau, glaube ich, die Maya am Ende von Teil 2 getötet hat, wenn ich mich richtig entsinne, mit dem
Whatever.
Auto, mit dem Krankenwagen. Genau. Und dann sehen wir die Definition von Serial Killer, von
Ja, weil das
dem
wusste auch
Wort.
noch niemand. Was ist überhaupt ein Serienkiller? Niemand wusste es bisher.
Und dann kommt die Titlecard Strangers Chapter 3. Genau, und Maya sehen wir dann, wie sie beobachtet, wie die anderen beiden Stranger die dritte Killerin, keine Ahnung, mit der Axt zerkleinert oder so, I don't know. Und dann fahren sie eben weg Und Maya humpelt mal wieder die Straße entlang und versteckt sich dann vor dem Sheriff, der auch nach ihr sucht, und geht dann in eine Kirche. Und dort kommt dann Gregory, der sich im zweiten Teil schon sehr verdächtig benommen hat und ist mal wieder creepy im Reden. Und er sagt, sie hat eben die eine getötet und deswegen sind sie jetzt quitt und sie soll einfach gehen. Was ja dann eigentlich schon, ich bin mir nicht sicher, ab welchem Punkt uns bewusst sein soll, dass er der Killer ist. Ich bin ja
Ab
ganz,
Teil
also
eins.
ganz, nee, aber ganz ehrlich, im zweiten Teil, als er dann so creepy ist, dachte ich, der ist absichtlich creepy, damit wir ihn nicht verdächtigen. Ich wusste
Nee,
nicht,
der
dass er
Film ist
creepy
nicht
ist.
so clever. Der Film ist wirklich dumm.
Okay. Voll dumm. Okay. Naja, auf jeden Fall sagt er, ja, wir sind quitt, du sollst gehen. Und ja, dann geht sie und dann kommt der Sheriff und greift sie auf und dann trickst sie ihn eben aus und klaut sein Auto, aber fährt dann halt dummerweise, ach Gott, die ist so doof, sie fährt gegen den Baum und dann, ja, wird sie von einem Stranger entführt.
Der nicht mehr so ganz strange ist.
Genau, und dann sehen wir wieder eine Rückblende, nämlich Tamras Murder Trial, also Tamra wurde ja wirklich umgebracht von den Kindern. Und damals, das haben wir ja gesehen, glaube ich, in Teil 2. Und dann gab es natürlich eine Anklage und gegen Gregory oder gegen den Sohn des Sheriffs, Entschuldigung, oh, Spoiler, der wurde dann aber wegen dem Mord an Tamra eben nicht verurteilt, weil er der Sohn des Sheriffs ist und der dann sagt, ich werde auf ihn aufpassen. Aber das macht er nicht, weil ein paar Wochen später mordet er dann tatsächlich zum ersten Mal, weil er hat ja vorher noch nicht gemordet. Tamra war ja jemand anderes. Und dann ist der Sheriff stolz oder so, keine Ahnung, und sagt dann, aber hey, du darfst nur Strangers töten. ja, Strangers bringen die eigentlichen Strangers, die Erwachsenen, die wir sind wieder in der Gegenwart, bringen Maya und diese Leiche ins Sägewerk und stecken dann die Leiche von der dritten Killerin in den Häcksler. Und dann schlagen sie Maya K.O. Dann sehen wir Mayas Schwester und ihren Mann und noch einen Bodyguard, die im Diner angucken und nach Maya fragen, aber keiner möchte was sagen. Später findet die Schwester dann aber sozusagen auf der Rückseite des Gebäudes, findet sie die Bedienung, die da drinne war, und dann redet sie mit der und die sagt, es verschwanden schon immer Strangers in dieser Stadt und sie sagt, der Sheriff wird es wissen. Maya, ich glaube Maya, ich bin mir nicht sicher, es war so ein bisschen schwierig, aber ich glaube, Maya bekommt dann ein Smiley-Tattoo, so wie die anderen, weil Gregory hat ja auch so eins hinterm Ohr. Und dann ist so in einer anderen Szene, sagt der Hilfs-Sheriff, hey, wir müssen jetzt die State Police holen, weil irgendwie werden jetzt auch lokale Menschen getötet und das geht nicht. Und deswegen muss der Sheriff ihn töten, weil er möchte natürlich seinen Sohn beschützen. Spoiler, I don't know. Genau, die Strangers, die setzen dann Maya diese Maske auf von der Person, die sie getötet haben. Und dann küssen sich die Masken. Und
Das war mein einziger Kommentar zu diesem ganzen Film, die ganze
Der Sheriff schafft dann die Leiche von dem Hilfs-Sheriff in sein Auto und das beobachten die Verwandten von Maya. Ja, genau. Und ja, die Strangers packen dann Maya in so ein Auto. Oh, und da setzen sie ihr die Maske auf. Ich glaube, ich bin irgendwo durcheinander gekommen. Ist nicht so wichtig. Auf jeden
Hast nicht
Fall
so
gibt es eine
ganz
Rückblende.
aufgepasst beim Gucken.
Nee, irgendwie nicht. Oder ich
Ja,
habe es falsch
verstehe ich.
geschrieben. Ich habe es, glaube ich, einfach nur falsch geschrieben. Ich glaube, was ich vorhin, ist nicht so wichtig. Dann gibt es eine Rückblende von vor 12 Jahren. Die Strangers Teenager, also damals noch Teenager, hängen vor so einem Shop rum und suchen natürlich nach einem Opfer. Und dann kommt so ein arschiger Typ mit seiner Freundin und genau, die schlafen dann logischerweise auch in dem Hotel und deswegen gehen die ins Motel und klopfen an und machen wieder ihr Tamra-Ding und dann macht keiner auf und dann stürmen sie da rein und finden diese Freundin, also diese Frau, die ihren Freund umgebracht hat und dann denken sie so, hey, die passt doch gut zu uns. Let's take her. So haben sie anscheinend ihr drittes Mitglied gefunden.
Mensch,
Für
das
alle,
freut mich für Sie.
die es nicht verstanden haben. Ja, und dann sind sie wieder in der Neuzeit, suchen wieder ein Opfer an der Tanke aus. Das fährt dann auch ins Motel. Maya muss klopfen. Und dann fesseln sie die beiden, die sie sich da ausgesucht haben. Und Maya soll einen davon töten. Sie sagt nein. Und dann tötet der Stranger den einen Typen. Und Maya tötet stattdessen die andere Stranger-Killerin. Und dann führt der andere Typ ihre Hand, also Mayas Hand, so, dass sie die andere Frau auch tötet.
Wow.
Keine Ahnung, um ihre
Super.
Blutgier zu wecken oder so. I don't know. Es sterben auf jeden Fall eine Menge Leute. Die Verwandten verfolgen weiterhin den Sheriff, der lockt sie halt in die Sägemühle, I guess. Und dann, das war so circa das Dümmste, was der Bodyguard hätte machen können. Der fährt dann so und findet so einen Trailer. Und dann steckt er die beiden Personen, also die Schwester und ihren Mann, in diesen Trailer, weil sie da sicherer sind als in dem Auto? Weil in dem Auto könnten sie ja wegfahren.
Oh nein.
Also, das ergibt wirklich nicht viel Sinn, weil der Bodyguard, der geht ja dann zu Fuß weiter und dann wird er umgebracht.
RIP an der Stelle.
Und dann kommt der Stranger und terrorisiert natürlich die beiden in dem Trailer. Und weil der Mann dumm ist und die ganze Zeit durch die Gegend schießt, hat er natürlich auch irgendwann keine Munition mehr. Und dann sticht der Stranger, also der Mann ist tot, dann sticht der Stranger Mayas Schwester vor Mayas Augen ab.
RIP an der Stelle.
Ja. Genau. Dann löst, ich nenne ihn jetzt mal Gregory, damit wir nicht durcheinander kommen. Gregory löst dann die Fesseln von Maya, die gerade noch, und geht dann, weil er die Leiche von Hilfs-Sheriffs im Auto wegfährt. Und dann nimmt Maya, packt Maya ihre Schwester ins Auto und fährt mit ihr zur Stadtgrenze und könnte dann eigentlich entkommen, aber dann dreht sie wieder um. Und dann geht sie zurück und in diesen Keller, wo sie vorhin gefangen gehalten wurde, und da tötet sie dann den Sheriff. Und da
RIP an der
findet sie so ein
Stelle.
Sch findet, oh, danke. Und findet dann so ein Schrein und der Gregory kommt dazu und dann reden die wieder miteinander und dann nimmt er die Maske ab und dann ist es halt Gregory.
Oh, wer hätte damit gerechnet?
Übrigens, bei diesen ganzen Szenen, wo die jetzt so als Strangers rumlaufen mit Masken, wurde übrigens auch gesagt, dass sie es wahrscheinlich so gedreht haben, weil sie die Schauspieler darunter nicht mehr zurückhaben konnten für die Reshoots.
Obviously.
Ja. Naja, also Gregory und Maya bandeln dann natürlich an und sie kuscheln miteinander und sie sticht ihn dann ab. Und dann sagt er, we are the same now. Und dann nimmt sie eine Axt und sagt, ja, vielleicht, und tötet ihn. Und dann verlässt sie den Bunker und hat aber seine Maske in der Hand. Also, keine Ahnung, vielleicht ist sie der nächste Stranger. Who knows?
Das alles war nur ein Prequel für den ersten Strangers-Film, wo sie dann nämlich jetzt
Also,
ihre.
wenn ihr es ganz genau wissen wollt, dann müsst ihr wahrscheinlich den Supercut gucken.
Nein! Nein!
Vielleicht, oder ihr habt nie einen Strangers-Film geguckt, dann wartet einfach auf den Supercut.
Nein!
Dann habt ihr alles auf einmal hinter euch, dann könnt ihr euch die, was weiß ich, 4,5 bis 5 Stunden, die das dauern wird.
260 Minuten.
Ja, genau, aber halt 260 Minuten sind ja nur die
Viereinhalb
drei.
oder so.
Ja, aber es sind ja auch nur die drei Filme zusammengeschnitten. Deswegen meine ich,
Ja,
es
man
kann ja
kann bestimmt
sein,
noch die
dass.
anderen da auch noch dran schneiden.
Ja, dass sie im Supercut noch mehr Material reinbauen und deswegen könnte es noch länger dauern als diese
Nein.
4,5 Stunden und wird vielleicht sogar
Ich will
fünf
das
Stunden
nicht.
lang. Damit man sich richtig lange mit The Strangers beschäftigen kann.
Delete, delete,
Wie fandest du
delete.
denn, wie hieß denn der? Strangers Opfernacht? Wie
Pray at
fandest du den?
Night, ja, der war geil.
Okay, gut,
Der
den
war
wollen wir
gut.
hören.
Der hat mir wirklich gut
Okay.
gefallen. Er hat sehr schöne Bilder, aber das habe ich auch, glaube ich, in Folge 20 schon mal, Folge 10 gesagt. Das
Ja, ich
Originale
glaube
fand
auch.
ich gut und das originale Sequel fand ich auch gut.
Und
Nur
dann
diese
kam Renny
Trilogie
Harlin und hat das Franchise kaputt
ist the
gemacht.
biggest piece of dog shit I've ever seen.
Bis auf das Wildschwein. Ich würde wirklich
Ja,
einfach
okay, stimmt. Ja,
eine.
das will ich. Ja, das hat alles
Es
eigentlich
ist,
fünf
das
Sterne.
Wildschwein hat wirklich. Es ist eine meiner
Fünf von
Lieblings.
fünf.
Ist auch eine meiner Lieblingssituationen im Podcast, weil, ja. Es ist wie. Also, ich finde, es gab so zweimal Während dem Wildschwein sind wir ein bisschen durchgetickt und ausgerastet und konnten nicht mehr reden, weil wir so viel lachen mussten. Und vor kurzem bei der Brot
Bei
gegen
der
Müsli-Diskussion.
Müsli-Diskussion.
Deswegen, das ist immer sehr schön. Und das Wildschwein hat uns zumindest zum Lachen gebracht. Deswegen ist es irgendwie ein
Meine
Gold für mich, das Serien.
Lieblingshorrorkomödie, Strangers Chapter 2.
Genau, richtig. Ja, deswegen. Wenn ihr wissen wollt, was so witzig ist, wie gesagt, Strangers, Home Invasion Volume 10, da könnt ihr reinhören.
Noch
Oder
viel
in.
wichtiger ist, dass wir diesem Film auf jeden Fall Hausverbot geben werden.
Definitiv.
Der darf nicht mal ansatzweise in die Nähe unseres Grundstücks. Und die
Nein.
Mannequin, für die finden wir bestimmt einen Ort im Keller irgendwo.
Wir haben doch schon gesagt, du kaufst doch extra ein Mannequin und ziehst ihm
Ah
ein
ja, stimmt,
Kostüm
die
an.
steht
Also
am Fenster dann einfach creepy und
eben,
sorgt
darf ja
dafür,
auf
dass
jeden
das
Fall.
Stranger sich nicht mal nähert.
Darf auf jeden Fall einziehen, weil du ein Mannequin in deiner Wohnung rumstehen haben
Ja,
möchtest.
aber Strangers, fuck off.
Ja, genau, richtig. Naja, deswegen, ihr könnt uns ja mal schreiben. Wir folgen niemandem auf Letterboxd, der ihn gesehen hat, aber vielleicht habt ihr The Strangers Chapter 3 gesehen. Dann könnt ihr uns ja eine E-Mail schreiben an kontakt@creepycrypt.de, eine Nachricht auf Instagram schicken, Creepycrypt Podcast, oder eben einen Kommentar hier drunter schreiben. Vielleicht habt ihr auch die komplette Trilogie gesehen. Geht es euch wie uns, wenn wir haben alle drei Filme gesehen? Und dann, ja, würde uns interessieren, wie ihr das findet. Könnt uns natürlich auch zu einem Mannequin noch schreiben und zu allem anderen, was ihr gesehen habt. Wie gesagt, ihr könnt uns auch gerne Tipps geben. Hey, was ist eigentlich mit diesem Film? Der kam doch raus, darüber habt ihr nicht gesprochen. Der war auf Netflix und ihr habt ihn verpasst. Schreibt uns das
Ey, wir haben
überall,
immer
wie wir
über
es
eine
genannt haben.
Apple-Serie gesprochen, ja? Das ist schon mal.
Ja, voll. Und ansonsten, ja, hinterlasst uns eine gute Bewertung. Schaltet am besten nächste Woche wieder ein. Am Montag kommt unser Creepy Lodge Twin Peaks Rewatch Podcast, in dem wir die erste Folge von Folge
Oh
3,
oh.
The Return, besprechen.
Oh
Es wird
oh.
sehr interessant. Sehr interessant. Mein erstes Mal The Return. Oder nächste Woche am Mittwoch gibt es wieder eine Creepy Classics. Da sprechen wir über einen Klassiker der Horrorfilmgeschichte zusammen mit Michelle. Und falls ihr es verpasst habt, letzten Mittwoch, also vor 2 Tagen, kam ja auch eine normale Creepy Podcast-Folge raus. Da haben wir über Mortal Kombat 2
Da
und
wurde
Whistle
hart
gesprochen.
gebankt.
Da wurde hart gebankt, so wie hier. Genau, da könnt ihr überall reinhören. Ansonsten hören wir uns theoretisch auch einfach in 2 Wochen wieder zur der Home Invasion, falls ihr euch nur über Sachen informieren wollt, die zu Hause erscheinen. Könnt ihr das gerne machen. Bis dahin könnt ihr alle Filme über die Links in der Episodenbeschreibung gucken, kaufen, gucken, kaufen, nicht gucken. Gott, da haben wir illegale Links, damit ihr streamen könnt. Das wäre crazy. Nein, genau. Und dann hoffentlich hören wir uns bald wieder. Danke heute fürs Zuhören. Danke für eure Treue und dass ihr überhaupt eingeschaltet habt. Falls ihr zum allerersten Mal da wart, gut gemacht. Macht weiter so. Dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Und bis dahin gilt, wie immer.
Ruht in Frieden in einer gigantischen Müllhalde aus Strangers-DVDs.
Strangers Chapter 1, 2 und 3 DVDs, um es ganz genau zu sagen.
Alle, fick das Franchise. Tschüss.
Okay, stimmt. Creep on.